habe einen steilen Einstieg, komme gerade aus den Ferien. Der Lobpreis hat mir geholfen, wieder noch richtig zu landen. Wer weiß, was er vor 16 Tagen und 27 Jahren gemacht hat? Ich habe dort meine erste Predigt in der FMG, damals im Alten Weg, gehalten. Das heißt, ich bin 27 Jahre und 16 Tage hier im Tal, immer als Pastor, meistens hier unten in Frutigen, aber auch in Adelboden. Habe auch viel außerhalb gemacht, Jugendsekretär, Friedeck geleitet, bin für Mission mit zuständig in Österreich. Ich habe einmal gesagt, ich glaube, ein ganz großer Segen für die Gemeindearbeit liegt daran, dass ich nicht so viel da war. Zwei große Erkenntnisse im Gemeindebau. Das erste kennen wir alle, aber wir haben es immer schwer zu begreifen manchmal in all dem, wo wir etwas machen wollen, tun wollen. Gott baut seine Gemeinde. Meine größte Aufgabe ist, aufzupassen, dass ich Gott nicht im Wege stehe. Man kann so vieles Gutes tun, es ist aber nicht unbedingt immer im Willen Gottes und nützlich für den Gemeindebau. Wo ich darauf achte, immer und darauf geachtet habe, ist, dass Christus in mir und durch mich wirken kann. Ist das etwas zu viel Halt drauf? Geht das? Ja. Dass Christus in mir und durch mich wirken kann. Paulus ist von der ersten Missionsreise zurückgekommen und hat den Ältesten Ephesus gesagt, wie es war. Lesen Sie einmal nach, in der Luther-Übersetzung steht es ganz gut drin. Er sagte, das hat Gott durch uns getan und nicht ich, Paulus, für Gott. Dort steckt ein Geheimnis im Gemeindebau drin. Ich bin damals von Bibelschule bei Erdenberg gekommen. Ich habe die Bibel gut kennengelernt, aber hatte keine Ahnung von Gemeindebau. Wenn die gewusst hätten, wie wenig ich wusste darüber, die hätten mich nicht eingestellt. Im Reich Gottes läuft alles anders wie in der Welt. Und deshalb bin ich froh nach 27 Jahren und hatte dieses Jahr meine letzten Sommerferien. Ab 1. April, und das ist kein April-Scherz nächstes Jahr, habe ich immer Ferien. Dann bin ich pensioniert. Also heute ist wahrscheinlich als Pastor, offizieller Pastor der FMG, die letzte Predigt hier in der Femi. Aber ich weiß auch schon, was ich nachher mache. Zum Beispiel auch den Treffpunkt mit als Geschäftsführer weiterleiten. Möchte euch den empfehlen. Und am 11. 12. August haben wir über 20 Jahre Treffpunkt. Euch angefangen hier durch die Ruth. Wir haben das jetzt über 5 Jahre weitergeführt. Seid herzlichst eingeladen. Es gibt Wurst. Es gibt Bier. Es gibt Kaffee und Kuchen, alles vor dem Treffpunkt. Wir sind auf der einen Seite gut unterwegs, aber ich darf auch sagen, es braucht immer wieder, es ist eine große Herausforderung und es braucht Gottes Hilfe und es braucht auch euch, die ihr einkaufen geht. Ohne euch kein Treffpunkt. Ohne euch kein Treffpunkt. Deshalb vielleicht mal nicht immer alles im Internet bestellen, sondern einmal kann der Straße 24 reinschauen. Das hilft. Und betet dafür, dass wir ein Zeugnis sein können dort. Im März war ich in der Bibelschule oder im SBT, das heißt Seminar für Biblische Theologie in Beatenberg. Ich bin dort im Komitee. Die Zahlen waren diesmal erfreulich, wollen wir 60 Jahre lang ein Wunder nach dem anderen erleben, dass das überhaupt noch besteht. Die Zahlen von den Schülern sind auch erfreulich. Aber man stellt nicht nur in Beatenberg fest, sondern allgemein in den deutschsprachigen evangelikalen oder pfingstlichen oder bibeltreuen Ausbildungsstätten, stellt man fest, es sind viele, die studieren, aber auch viele gehen in den Bereich der Diakonie, in die Sozialarbeit, gehen in ihrem Beruf aufs Missionsfeld, auch als Bürokraft, andere praktischen Arbeiten, engagieren sich im Lobpreis, alles prima, wir freuen uns. Und wer da seine Berufung drin findet, wunderbar, wunderbar. Das einzige Zahl, die uns zu denken gibt, allgemein, ist, es kommen immer weniger Theologen von den Schulen. Es fehlen mit der Zeit gute Theologen. Und das macht vielen Sorge. Eine gute, bibeltreue Theologie ist die Grundlage für den Gemeindebau. Da, wo die historisch-kritische Theologie Einzug gehalten hat, werden vielleicht heute Morgen die ersten zwei Reihen besetzt. Da, wo die Bibel im Mittelpunkt steht, wo das Wort Gottes als Wahrheit angewandt wird, da geschieht Gemeindebau. Das ist die Grundlage. Je weiter man sich von der Bibel entfernt, je menschlicher, je mitmenschlicher, das ist nicht schlecht, aber man werden will, aber man kann nicht Reich Gottes bauen. Es geht nicht, weil Gott, der Schreiber, der Autor der Bibel, seine Gemeinde baut. Und er hat uns seinen Willen damit kundgetan in der Bibel. Und es braucht Theologen, die genau hinschauen, genau lesen, was da steht und nicht über die Bibel ihre eigene Meinung sagen. Ich habe hier in Frutigen, also wahrscheinlich vor 15, 20 Jahren mit einem Theologen zusammengesetzt, ein sehr lieber Mann. Ich habe festgestellt, die Theologen aus der historisch-kritischen Richtung sind sehr oft sehr liebe Menschen. Sehr freundlich, sehr liebe Menschen. Und das muss man auseinanderhalten. Aber theologisch habe ich da manchmal so meine Fragen. Da sagt einer, ja, es ist doch im Grunde egal, ob man zu Allah betet oder zu wem und so. Und dann sagte ich, ja, aber wenn ich das so sehe, dann kriegen wir ja schon mit dem ersten Gebot Probleme. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann sagt er, ja, wenn man das so sieht. Und ich habe so für mich gedacht, der kann Lateinisch, Hebräisch, Griechisch, aber mit Deutsch lesen hat er wahrscheinlich Mühe. Als ich Johannes 17, ich rede über die ersten 8 Verse, vorbereitet habe, habe ich festgestellt, dass viele geschrieben haben, sie wagen sich nicht so richtig daran an Johannes 17. Weil das sehr anspruchsvoll wäre, dieser Text. Das hat mich dann gereizt, immer darüber nachzudenken. Dann sagt ein lieber Kollege, bibeltreuer Theologe, ja, er ist da auch dran, er weiß noch nicht, was er darüber sagen soll. Habe ich ihm ganz liebevoll gesagt, ich gebe dir einen Rat. Sag nichts über Johannes 17, sondern lies, was da steht und sag das weiter. Aus dem Wort müssen wir predigen und nicht über das Wort. Habe ich neulich eine Predigt gehört von Bill Hybels. Wahnsinnig gut. Er hat eine halbe Stunde darüber geredet, über Bibelstellen, die man nicht versteht. Und über eine Stelle, die er auch nicht versteht. Und er hat gesagt, es sind schon Kriege entstanden, weil man über Dinge geredet hat und interpretiert hat, über Bibelstellen, die man nicht versteht. Und er sagte dann, er hat ein halbes Jahr lang studiert an einer Bibelstelle mit Noah und Ham und so. Und er ist zu dem Entschluss gekommen, er weiß heute noch nicht, was damit gemeint ist. Und er lässt sie stehen. Martin Luther hat jedes Wort in der Hand gehabt. Er hat das wahrscheinlich mit den Juden und mit einigen nicht so richtig verstanden. Er hat es übersetzt. Und dann sagt er, er nimmt aber ehrwürdig seinen Hut vor den Bibelstellen, die er nicht versteht. Er zieht ehrwürdig den Hut und sagt, es ist das Wort Gottes, aber ich verstehe es im Moment noch nicht. Und dann lasse ich es stehen. Liebe Gemeinde, wenn ihr etwas in der Bibel nicht versteht, dann gebe ich euch ein gutes Bild. Schreibt einmal auf, verstehen. Und dann streicht ihr einfach die ersten drei Buchstaben durch. Ver. Und was steht da noch? Stehen. Lasst es doch mal stehen. So einfach ist das. Lasst das doch mal stehen, was ihr nicht versteht. Ich habe meine Bibel gelesen, dass wie sie die Bundeslade auf die Ochsenkarre getan haben, sind sie ein bisschen stotzig um eine Kurve und auf einmal rutscht die und da geht eine hin und will sie festhalten, der ist gerade tot. Da habe ich gesagt, Gott, das verstehe ich nicht. Ein paar Kapitel weiter sagt Gott, ich bin ein heiliger Gott. Ich habe gesagt, ich werde von den Priestern getragen und ich komme nicht auf eine Ochskarre, weil ich heilig bin. Habe ich gesagt, merci vielmal, ich habe es verstanden. Und deshalb, wenn es auch etwas schwierig ist mit diesem Johannes 17, wir wollen jetzt ganz genau hinschauen und wollen schauen, was steht dann. Und fast nur sind Bibelstellen auf den Folien. Wir wollen gut lesen. Man kann überschreiben, Jesus betet für sich und für uns. Das sind so die ersten 8 Verse. Darum geht es einmal grundsätzlich. Ich möchte das jetzt noch so erklären mit Theologie. Das ist ein Auto. Autos heißt selbst, selbstfahrend. Also wenn man irgendwie von A nach B kommen will mit einem Auto, braucht man ein Auto, man braucht einen passenden Schlüssel dazu und Benzin. Und wer Autofahren gelernt hat, der hat am Anfang noch so drauf geachtet, wie man die Kupplung tritt und so. Aber heute, wer dann mal ein Jahr Auto gefahren ist, der setzt sich rein und denkt sich nichts mehr dabei, was muss ich dann jetzt machen, wenn man nicht ein anderes Auto hatte. Auto von meinem Sohn gefahren und habe auf einmal gemerkt, wie ich abschalten wollte, dass der Schlüssel überhaupt nicht steckte und dass der neben auf dem Sitz lag. Aber es ist schon ein älteres Auto. Da bin ich erschrocken und dachte, Mensch, bist du ja ohne Schlüssel gefahren. Ne? Aber das ist heute so. Aber das ist schon über 10 Jahre und da dachte ich, damals gab es das noch nicht. Ne? So. Aber ein Auto brauchst du. Ein Auto, Schlüssel und einen Führerschein und Benzin. Ne? Das sind so Sachen. Und dann setzt du dich da in und dann denkst du nicht viel bei. Jetzt gibt es aber, das ist die Theologie, das Getriebe. Gibt es hier einen Automechaniker hier? Da ist einer, da ist noch einer, jawohl, da noch einer, jawohl. Mein Volvo lurkst alles mal in. Da kann man noch sehen, genau warum das Pümpli und die Hydraulik-Sachen und die Schrüppli und die Federli, wo die an der richtigen Stelle sind und warum die eine Auswirkung haben, dass der Motor läuft und dass du nur so machen musst oder so machen musst und dann fährt das Ding. Das ist die Theologie. Die Theologie oder das getriebene Heer, dieser Motor, der ist bei der Bibel, stelle ich nach 27, nach 30 Jahren Theologie fest, das ist wie ein 320 PS Motor V16. Wenn du den anlässt, dann läuft das rund. Je genauer ich in die Bibel schaue, desto mehr bin ich begeistert von der Bibel, wie das zusammenhängt und wie das ineinander passt. Und das ist nachher die Theologie. Da schaut man genauer hin. Und wir wollen heute auch etwas genauer hinschauen bei Johannes 17, insbesondere bei den ersten Versen. Ich möchte noch das gerade in den Kontext stellen. In den Versen 17 bis 21 gibt es 3 Stellen, die wir über das Ganze noch mit drüber stellen können. Dort steht einfach in 17b, dein Wort ist die Wahrheit. Also wir müssen drangehen mit dem Denken, hier lese ich die Wahrheit über Gott, die Welt, die Menschen und mich und über den Glauben. Das andere, wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Das ist ganz einfach so, wenn wir uns mit dem Gebet beschäftigen, da haben sich ja viele in den Jahrhunderten mit beschäftigt, aber viele haben sich eingegraben, irgendwo in Klöster, manche sind Säulenheilige geworden und andere haben ein tiefes Loch gegraben oder irgendwie. Auf einmal dreht man sich ums Gebet. Und das ist auch wichtig und ich glaube auch, es gibt Menschen, die haben die Berufung dazu. Aber Jesus sagt hier, schau mal, ihr seid gesandt in die Welt. Alles, was ich jetzt sage, hat was mit der Sendung zu tun. Und deshalb bin ich froh, dass unsere Gemeinden, obwohl wir gerade einen Namenswechsel mal diskutiert haben, noch Freie Missionsgemeinde heißen und Pfingstmission. Das hat was mit Mission zu tun. Und die Gründer von der Pfingstgemeinde haben das erkannt, dass das Evangelium damals nach dem Heiligen Geistempfang, nach der Sprachengabe, dass das raus musste. Und die Jünger sind alle rausgegangen und als Märtyrer gestorben, bis auf einen, aber der ist in der Gefangenschaft gestorben. Paulus hat sein Leben gegeben. Wie du mich gesandt hast, so sende ich euch. Und dann heißt es weiter, sie, alle die glauben, sollen eins sein, genau wie du, Vater, mit mir eins bist. Sie sollen fest miteinander verbunden sein. An der Liebe werden wir erkannt werden. Wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander übereinander reden, daran werden wir erkannt werden. Und dadurch heißt es her, dadurch wird die Welt glauben. Und das ist so der große Zusammenhang von dem, wo wir jetzt uns Gedanken machen über das Gebet, was Jesus gesprochen hat. Vers 1. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und sprach, Vater, die Zeit ist gekommen, lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden. Erkennbar werden, damit dein Sohn deine Herrlichkeit sichtbar macht. Und hier haben wir schon einmal das Erste, wo ich so als Methodik noch ein bisschen mitgeben will. Schaut doch immer mal an, was davor steht. Johannes 16 am Ende. Jesus redete mit den Jüngern und sagte am Schluss, in der Welt habt ihr Angst, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt besiegt. Die Verse und die Kapiteleinteilung sind nicht inspiriert. Und deshalb muss man lesen, auch mal, zu wem redet denn Jesus? Oder sind Leute noch dabei? Oder zu wem redet er? Zu den Pharisäern oder zu den Jüngern? Klassisches Beispiel. Die Sünde wider den Heiligen Geist. Das war früher ein echtes Seelsorgeproblem. Viel Not, habe ich die Sünde wieder in den Heiligen Geist begangen. Gläubige, Menschen, die Jesus gerne haben, fragten sich das. Man musste nur mal vorher lesen, mit wem Jesus überhaupt redet. Nicht mit den Gläubigen, sondern mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und schon hätte alles hätte sich im Grunde geklärt. Deshalb lest immer mal, was davor, danach steht, was im Umfeld drum ist. Dann merkt ihr, worum es eigentlich geht und dann kommt man viel besser zu den richtigen Schlüssen. Also Jesus redete und sagt, in der Welt habt ihr Angst, lasst euch nicht entmutigen, ich habe die Welt besiegt. Der Adelbodner wird sagen, es kommt gut. Und das ist doch wunderbar, dass er sagt, es kommt gut, wenn ihr auch Angst habt. Verliert den Mut nicht. Es geht weiter. Ich bin doch da, sagt Jesus. Und dann sagt der Vater, die Zeit ist gekommen. Die Zeit oder die Stunde ist gekommen. Was sagt Herr Jesus? Von welcher Stunde redet er? Von seiner Todesstunde. Also kurz bevor er stirbt, redet er mit wem? Genau lesen. Mit wem redet er? Vater. Wisst ihr, das ist in keiner Weltreligion einen Vater gibt. Keine Weltreligion gibt einen Gott, einen Vater der Liebe. Es sind immer nur fordernde Götter und Götzen, die sich die Menschen selbst ausgedacht haben. Es gibt keinen Allah. Es gibt keinen von den 330 Millionen Hindu-Götzen. Es gibt sie nicht. Jesaja steht, ich bin der Herr, euer Gott. Es ist kein Gott außer mir. Wir haben einen Moslemjungen bei uns. Wir hatten einmal zwei. Meine Frau macht Pizza. Schinken alle auf eine Seite. Hälfte durch, vier Teile. Sie sagt noch, das ist Eckhard, das ist mir, hier ist dir. Beim Essen denke ich auf einmal, wo ist mein Schinken? Schaue ich zu Hammer drüber, da hat er uns einen falschen Teller hingestellt. Ich habe ihn dann fertig essen lassen. Wisst ihr warum? Weil Allah überhaupt nicht verrückt wird. Warum wird er nicht verrückt? Es gibt ihn überhaupt nicht. Also wir achten sonst wirklich drauf. Aber da habe ich gedacht, jetzt mach keinen Aufstand. Ja? Das sind so Grundsätze. Kein Gott außer mir. Wie das goldene Kalb. Die Menschen bauen sich selbst etwas. Und dann wird es schwierig. Aber hier sagt Jesus Vater. Und wie sagt er, dürfen wir mit ihm beten? Vater unser oder unser Vater im Himmel. Ne? Daddy. Daddy, das ist das Wort Abba, lieber Vater, was das israelitische Kind in der Family gebraucht hat, wenn es ruft Daddy oder Väterchen oder so. Das ist wunderbar. Die Zeit, die Stunde ist gekommen. Und wir lesen in Lukas, lesen wir noch, dass er dann noch einmal mit seinem Vater sprach und bat ihn, den Kelch vorübergehen zu lassen. Und hier betet ein Gebet unter vier Augen. Da geht es um das Leiden. Aber hier betet er nicht unter vier Augen. Warum nicht? Jesus redete mit den Jüngern und sagte am Schluss und so weiter. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und sprach, Vater, die Zeit ist gekommen. Die Jünger hörten zu. Im Gebet, und das ist jetzt nicht irgendwo eine theologische Abhandlung hier, sondern ist ein Gebet aus dem Herzen von Jesus heraus, wo er mit dem Vater redet und seine Leidenschaft, nicht das Leiden, sondern seine Leidenschaft zum Ausdruck bringt. Und die Jünger hören zu. Und wenn Jesus um etwas betet, wäre es auch angebracht, dass wir das Gebet auch mal für uns in Anspruch nehmen. Oder so beten, wie Jesus gebetet hat. Wenn Jesus schon betet für sich, sollten wir auch beten für uns. Wofür kommen wir noch drauf? Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden. Es ist hier das längste Gebet, Johannes 17, von Jesus im Neuen Testament und auch ein Abschiedsgebet. Man kann es als Testament anschauen, als letzter Wille in Form von Gebet. Der Name hohepriesterliche Gebet ist eine Überschrift, das ist erst um 1600 aufgekommen. Aber ich denke, es passt gut. Hohepriester war damals derjenige, der Gott und Mensch nahegebracht hat. Priester heißt Nahebringer. Gott und das Volk Israel Nahebringer. Und der Hohepriester war derjenige, der einmal im Jahr in das Allerheiligste ging, vor die Bundeslade mit dem Blut und hat für die Vergebung und die Sündenvergebung des Volkes Israel gebetet. Im Hebräer 4 heißt es 14,16, wird Jesus als der hohe Priester erwähnt, als der, der dich und Gott zusammenbringt, als der Mittler, als der Vermittler, der sogar Mitleid mit dir hat. Wusstest du das, dass wenn du schwach bist, dass Jesus Mitleid mit dir hat? Und nicht da oben steht und sagt, was machst du denn jetzt schon wieder? Er hat Mitleid, weil er alles als Mensch mitgemacht hat, er aber ohne Sünde. Jesus leidet mit dir. Das wäre auch mal so ein Text, den man mal genau anschauen müsste, wo man mal ins Getriebe gehen könnte. Und Johannes 17 ist mehr als ein Fürbittegebet. Insbesondere sagt Jesus, was er im Namen Gottes tun durfte. Er hält auf der einen Seite auch Rückblick. Er kommt mit Bitte, Fürbitte, Dank und Anbetung. Und wir wagen uns jetzt dran und gehen jetzt Vers für Vers durch. Wie gesagt, es ist kein Lehrtext, keine theologische Abhandlung. Es ist erstmal ein Gebet aus dem Herzen Jesus heraus. Kapitel 14 und 16 möchte ich nur noch erwähnen im Johannesevangelium. Dort sind die Abschiedsreden von Jesus. Und da sagt er, unter anderem sagt er, wenn ich jetzt gehe, ist es gut. Und die Jünger sagten, nee, bleib hier. Er sagte, es ist gut, dass ich gehe. Wenn ich nicht gehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Also Jesus sagt, ich gehe körperlich anwesend, gehe ich zum Vater und ich komme anders wieder in der Person vom Heiligen Geist. Da kommt der Vater und der Sohn nach Johannes 14, 23 und nehmen Wohnung bei uns. Also Heiliger Geist bedeutet, der Vater und der Sohn nehmen in der Person des Heiligen Geistes geistlich gesehen, nicht an einen Körper gebunden, Wohnung. Und jetzt kann er nicht nur in Jerusalem sein oder in der FMG, sondern auch in der PIMI und überall auf der Welt. Das ist das, wo Jesus sagt, es ist doch gut, dass ich gehe. Ich komme ja wieder, aber nur anders. Also Jesus lässt uns nicht allein. Zurück zum Gebet. Lass die Herrlichkeit lass mich dich in meiner Herrlichkeit sehen. Wir sind jetzt mal kurz bei dem 2. Mose 33, 18 und folgende. Weil das mit der Herrlichkeit kommt hier immer vor. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du hattest und ich, Vater, und du, und dass sie durch mich sichtbar wird. Herrlichkeit, das müssen wir untersuchen einmal. Mose bat, lass mich dich in deine Herrlichkeit sehen. Da kommt das im Alten Testament vor. Der Herr erwiderte, ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Also Mose sagt, ich will dich sehen, deine Herrlichkeit. Und er sagt, ja, okay. Du wirst dann sehen, wie gütig und barmherzig ich bin. Meinen eigenen Namen, der Herr, werde ich vor dir aussprechen. Ich erweise meine Güte und Barmherzigkeit, wem ich will. Ist doch toll. Oder? Wir haben einen gütigen und barmherzigen Gott. Aber jetzt, mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Aber du kannst dich hier in eine Felsspalte stellen und ich werde meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Und als der Herr vorüberging, rief er aus, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Womit haben wir es hier zu tun? Mit einem heiligen Gott. Die Herrlichkeit Gottes. Er ist heilig, das dürfen wir nicht vergessen. Er ist der Daddy. Er ist ein Gott, der Liebe ist. Aber Gott ist auch heilig. Das ist ein Element in dem Getriebe. Es gibt wichtige Dinge, die dürfen im Getriebe nicht fehlen. Die sind vielleicht überhaupt nicht so schön anzusehen, aber es darf am Auto nicht fehlen. Und hier haben wir die Heiligkeit Gottes. Und davon müssen wir ausgehen. Und er ist eine Person. Viele reden irgendwie von einer Macht oder von einer übernatürlichen Kraft. Denn die Natur ist mein Gott. Ja, die tut manchmal ganz schön blöd. Wenn die Ängstliche mal über die Ufer tritt. Und es ist mein Camper abgesoffen. War nicht gut. Dreck und Zerstörung. Aber unser Gott, der die Bibel hier beschreibt, ist ein gnädiger und barmherziger Gott. Ein Gott der Liebe und ein Gott der Treue. Aber auch heilig. Und das müssen wir nicht alles so ineinander werfen, sondern manchmal so schön nebeneinander sehen. Gott ist heilig, aber Gott ist auch ein Gott der Liebe. Gott redet die Wahrheit, aber er ist auch ein Gott der Liebe. Und die Herrlichkeit ist etwas ganz Interessantes. Das Wort bedeutet vom Hebräischen Kavod und heißt ehren oder gewichtig nehmen, viel Gewicht drauflegen. Auf den Namen Gottes. Das bedeutet die Herrlichkeit. Wir legen Gewicht drauf. Es kommt meistens vor, wenn es der Dornenbusch die Rede ist, die Feuersäule, leuchtender Glanz und so weiter. Aber was noch interessant ist, es geht nicht um die äußere Herrlichkeit in diesem Wort. Es geht um das Innerste von Gott. Wie Gott ist. Nicht wie er nach außen erscheint. Wie Gott ist. Nachher, wie Christus ist. Sein Kern. Das meint, wie gesagt, nicht das Äußerliche, sondern die zentrale Aussage ist, so ist Gott. Und Gott ist, haben wir gelesen oder lesen, ist 1. Johannes 14, 16. Wer weiß, was da steht? Drei Wörter. Gott ist Liebe. Wenn die drei Wörter nicht da stehen würden, hätten wir einen ganz, ganz einen wichtigen Teil in diesem Getriebe, wäre nicht vorhanden. Das Ganze würde nicht ganz rund laufen. Dass Gott uns liebt, das ist eines. Aber man könnte sich auch die Frage stellen, macht er das morgen auch noch? Aber Gott ist Liebe. Das ist sein Wesenszug. Zu dem dürfen wir kommen, mit dem dürfen wir reden, dem dürfen wir vertrauen. Gott ist Liebe. Das ist einer meiner Lieblingslieder. Alter Song. Wer kennt ihn? Wir singen es doch einmal, ganz bewusst, ganz bewusst. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Er sandte Jesus, den treuen Heiland. Er sandte Jesus, hat mich vor. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ihr dürft alles vergessen, was ich heute gesagt habe, aber nehmt dieses Lied mit. Nehmt diese Aussage mit. Das ist das Wesen Gottes, das Innerste von Gott. Nicht nur, dass er uns liebt, sondern dass er Liebe ist. Und das gibt Stabilität in das Vertrauen, in den Glauben. Vers 1 noch einmal. Lass jetzt die Herrlichkeit des Sohnes erkennbar werden, damit dein Sohn deine Herrlichkeit sichtbar macht. Die Herrlichkeit ist das Wesen Gottes, die Liebe, die Geduld, die Barmherzigkeit, was er ist. Nicht nur, was er ein bisschen auslebt, was er tut, sondern er ist das. Gott ist authentisch, würden wir sagen. Das heißt anders, schenke das Heil und die Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Güte, deine ganze Größe durch deinen Sohn und ehre ihn, damit der Vater auch geehrt wird. Lass das sichtbar werden. Und jetzt merken wir, das, was in Jesus sichtbar geworden ist das, wie der Vater ist. Diese Herrlichkeit, diese Liebe, diese Gnade und Barmherzigkeit. Gottes Passion, Gottes Leidenschaft, das, was Gott ist, steht hier kurz vor der Krönung. Und die Krönung ist das Kreuz und die Auferstehung, das ist kurz davor. Und da merken wir, wie dieser Gott dich liebt und dass er Liebe ist. Wenn er nicht Liebe wäre, wäre Jesus wahrscheinlich nicht ans Kreuz gegangen. Aber er ist das, er kann überhaupt nicht anders. Hier wird bald für das Heil für die Menschen, das Heil für die Menschen erworben. Es ist vollbracht. Der Vorhang ist zerrissen. Die Gnade ist da. Sie liegt wie ein Weihnachtsgeschenk unter dem Weihnachtsbaum. Warum legt man ein Geschenk hin? Gerade für Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht werdet wie sie und nehmt das Geschenk an, werdet ihr das Reich Gottes nicht ererben. Es ist parat. Der Zugang ist frei. Was sagten sie, die Jünger, Apostelgeschichte 2, der Predigt? Wer den Namen des Herrn anruft, jeder Mensch auf dieser Erde ist ein Gebet weit weg von Gott. Jeder hat die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Jeder. Es braucht ein Gebet. Aber man erlebt, dass jemand sagt, nach dem Lager, der nicht gläubig war und hat das auch gesagt und ist mit und betet am Schluss vom Lager bei der letzten Runde, beim letzten Gebet, sagt diese junge Frau irgendwo in Schweden, irgendwo an einem See und Lagerfeuer, Jesus, jetzt will ich auch mit dir leben. Und ihr Leben hat gezeigt, dass das im Grunde die Umkehr war, die Buße, die Bekehrung war. Ein Gebet weit, sagt das weiter, macht den Glauben nicht kompliziert. Lasst alles weg, was ihr als Gemeinden und wir und ihr oder was auch immer noch an wichtigen Dingen habt. Glaubt, macht das und lebt das auf. Aber sagt den Menschen, du bist ein Gebet weit weg von Gott. Es ist vollbracht, es ist alles da, alles. Und deshalb bin ich froh und deshalb bin ich auch ein Evangelist. Und unterstützt die Evangelisten, die brauchen euch. Die Theologen haben immer noch, die Lehrer haben immer noch, die finden immer noch ein griechisches Wort, was man neu auslegen konnte. Und die Evangelisten, die müssen immer dasselbe sagen und sagen immer nur noch, müssen überlegen, wie sage ich es dann wieder? Wie mache ich das? Dass die Leute es begreifen, dass die Leute das haben. Es ist ein Geschenk. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Er hat uns erlöst, er rettet, er kauft. Wunderbar. Lass sie sichtbar werden, sagt Jesus, in deinem Sohn. Und das ist es, was wir lernen können. Ich habe neulich in einem Buch gelesen, das hat mich getroffen. Hat jemand gesagt, wie viel beten wir für uns, dass es uns gut geht? Das dürfen wir ja auch machen. Aber beten wir noch darum, dass Gott, wenn du morgen früh aufstehst, dass du bittest, dass Gott verherrlicht wird, dass Gott groß rauskommt, dass er derjenige ist, der die Menschen brauchen und der einen lebenden Sinn und Inhalt gibt. Das ist im Grunde das, wo wir hin müssen, was wir hier von dem Jesus lernen können. Einen Moment. Vers 2 bis 5. Du hast ihm, Jesus, Macht über die Menschen gegeben, damit er allen ewiges Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Wie bekommt man das Leben, das ewige Leben? Wie bekommt man das? Geschenkt. Vielleicht müssen wir mal Buße drüber tun, dass wir so oft zum Ausdruck gebracht haben, das haben wir uns verdient. Wir sind alle gleich. Es ist geschenkt. Und die du ihm anvertraut hast. Und das allein ist ewiges Leben, dich, den einen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Was hängt hier zusammen mit ewigem Leben? Jesus Christus. Wenn du irgendetwas weitersagen willst an den Menschen, erwähn den Namen Jesus Christus. Lass den nicht weg. Das ist der Schlüssel. Das ist der Weg. Der einzigste Weg, nenn den Namen, Da liegt dein Segen drauf. In keinem anderen ist das Heil zu finden unter dem Menschen, in keinem anderen Namen, als in dem Namen von Jesus Christus. Und hier müssen wir wieder Prioritäten setzen. Ich habe hier auf Erden den Menschen gezeigt, wie herrlich du bist. Ich habe deinen Auftrag erfüllt. Hier redet Jesus aus seinem Herz heraus. Ich bin jetzt bald 65. Noch 10 Jahre weiter hat einer geschrieben, er wäre jetzt in der Nachspielzeit. Aber die wäre ja interessant. In der Nachspielzeit beim Fußball ist meistens spannend. Ich will, dass über meinem Leben einmal gesagt wird, er hat den Jesus Christus vorgelebt und verkündigt und anderen Menschen gesagt, dass da das Heil zu finden ist. Das möchte ich. Und ich habe über Adi vorher gesagt, wenn ich sterben würde, soll er mich beerdigen. Und wenn er nicht auf meine Beerdigung sagt, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, dann käme ich nochmal wieder. Das ist mein Credo. Aber nicht meins, sondern das ist das, was Gottes Wort sagt. Es geht nicht um Evangelisten. Es geht nicht ums Brückenmodell. Es geht nicht um die Gemeinde. Es geht darum, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und deshalb die Herrlichkeit Gottes kennenlernen. Den wunderbaren Gott sehen und erleben. Ich habe deinen Auftrag erfüllt. Was hast du für einen Auftrag? Vielleicht bist du unterstützend in der Evangelisation, vielleicht bist du hinter der Technik oder irgendwo tätig. Mach aber alles, damit das Evangelium rausgeht und Menschen die Herrlichkeit Gottes ersehen, die große Gnade und Liebe Gottes erkennen. Und nun, Vater, gib mir wieder Anteil an deiner Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt erschaffen wurde. Jesus sagt dir, ich komme wieder zurück. Ich habe dich jetzt wieder 1:1 vor Augen. Und deshalb hat er gesagt, deshalb habe ich das am Anfang gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und das ist unser Auftrag. Jesus redet hier von seiner Leidenschaft, den Vater, den Menschen darzustellen. Die Bibel kann man ganz kurz zusammenfassen. Wisst ihr wie? In der Bibel steht, dass Gott den Menschen geschaffen hat, dass Gott den Menschen liebt und dass Gott den Menschen sucht. Ganz einfach, ne? Und wer Gott von ganzem Herzen sucht, der wird ihn finden, heißt es. Mit einem Gebet. Leute, Gott hat den Glauben einfach gemacht. Sogar die Offenbarung, wo ich verstehen kann, dass sie manchmal schwierig ist zu verstehen. Aber was heißt dann Offenbarung? Was heißt das? Ich mache was offen, ich lege was offen, wie es kommt. Da versteht man nicht alles so gut. Aber hier der Glaube hat Gott offenbart in Jesus Christus, damit auch einer, der jetzt zur Helle-Mission nach Papua-Neuguinea oder wo auch immer hin, bitte? Madagaskar geht. Wenn die irgendwo einen Stamm entdecken, kann jemand zum Glauben kommen, der nie auf der Schulbank gesessen hat. Wenn der Name des Herrn anruft, wird er gerettet werden. Aber unsere Aufgabe ist es, den Namen des Herrn weiterzutragen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe, den Namen auszustreuen. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen hast und mir anvertraut hast. Dir gehören sie schon immer und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich deine Worte zu Herzen genommen. Hier geht es nicht um die Prädestination, sondern die Jünger sind aus eigener Entscheidung gekommen. Das ist nicht kalvinistisch oder so. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf eine Stelle irgendwo eine Lehre drauf aufbauen. Wie heißt es an anderer Stelle? Johannes 6,44, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, es ziehe ihn der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Was heißt das? Warum sitzt du da? weil der Vater im Himmel gezogen hat. Keiner von uns hat das verdient. Keiner. Und nicht mal so viel. Es ist das Erbarmen Gottes. Es ist der Gott, der Liebe ist. Der Gott, der treu ist. Der Gott, der vergeben will. Deshalb, der Vater zieht. Jesus klopft an. Und was macht der Heilige Geist? Was hat er gemacht bei dir? Die Glungge auf, die Augen auf. Er öffnet den Menschen die Augen, damit sie den Christus sehen, den Erlöser sehen. Er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen. Wunderbar. Merkt ihr, warum das Jesus so, was haben wir dann für einen Anteil an dem Ganzen? Das Einzige, was du bringen konntest, sind deine Minuspunkte. Und alles andere hat Gott gemacht. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Alles andere hat Gott gemacht. Dass ich hier stehe, ist Gottes Erbarmen und Gottes Ziehen. Es ist, dass Gottes Geist mir die Augen geöffnet hat und hat gesagt, Christus ist die Lösung. Und jetzt wissen Sie, dass alles, was ich habe, von dir ist. Jesus tut sich eins machen mit dem Vater, völlig eins. Ich habe mal in meinem Heimatort gepredigt, in einem Ort in Westdeutschland. Und da bin ich zu einer Nachbarin und die Nachbarin war begeistert davon und hat auch Jesus unser Schicksal gelesen und so. Und dann sagt sie, ja, da hat jemand gesagt, du würdest gut predigen, aber du immer mit deinem Jesus. Habe ich ihr gesagt, sagt diese Frau doch einen ganz lieben Gruß und sagte, genau das wäre es. Genau das ist es. Sie hat es erkannt, sie hat es noch nicht glauben wollen. Genau das ist es. Wer Gott kennenlernen will, der muss Christus anschauen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Denn was du mir gesagt hast, deine Worte, habe ich ihnen weitergegeben. Also wir sollen auch das weitergeben, sagt Jesus, was wir von Gott in seinem Wort empfangen haben. Auch Eindrücke, auch prophetische Eindrücke, wenn das dran ist. Aber prüft das gut. Weitergeben von Gott. Sie haben deine Worte angenommen und erkannt, dass ich von dir herkomme. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Und hier haben wir wieder ein Geheimnis, was auch Martin Luther. Er hat nicht nur gesagt, allein Christus, er hat nicht nur gesagt, allein die Gnade, er hat auch gesagt, allein das Wort. Allein das Wort. Und daraus kommt was aus dem Wort? Glaube. Glaube. Persönliches Vertrauensverhältnis heißt das. Pistoio. Nicht, ich glaube, morgen gibt es schönes Wetter. Ein persönliches Vertrauensverhältnis meint das Wort. Und deshalb ist es wichtig, das Wort Gottes genau zu lesen, so wie wir das jetzt einmal versucht haben. Und wenn es irgendwo Stellen gibt, die ihr nicht versteht, lasst es einmal stehen und geht dann zu Lukas oder kommt zu mir oder zum Eti oder zu wem auch immer. Da können wir das mal anschauen, ob wir das da Licht innebringen. Und ich merke, wenn man Licht da inne bringt, dann tut es das Ganze noch erheben. Dann macht das Ganze zu einem Ganzen. Und deshalb möchte ich euch am Schluss bitten, bete doch dafür, dass du mit deinem Leben Gott verherrlichen kannst. Den Christus darstellen kannst. Die Liebe Gottes darstellen kannst. Die Gnade, die Barmherzigkeit. Und Paulus hat das gut zusammengefasst in der Frucht des Geistes, in dem, was Gott ist, in dem, was Jesus ist, in dem, was der Heilige Geist ist. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. Bitte darum, wenn Jesus für sich selbst betet, haben wir wahrscheinlich ist auch nötig, für uns zu beten. Amen.